Practice Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien. Der Tobias Ruf von Chiemgau 24, der fehlt in dieser Woche. Es ist, Olympia nähert sich immer mehr. Es ist immer schwieriger, Termine zu finden. Dementsprechend lässt er heute aus. Aber ich bin sehr froh, dass ich nicht alleine da bin. Ich habe nämlich einen aktiven Skiprofi zu Gast. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Der Jakob Schramm ist zu Gast. Ich grüße dich, Jakob.
Servus Lukas, vielen Dank für die Einladung.
Hey, danke, dass du da bist, freut mich sehr. Du hast da bewegende Geschichte, du hast aber auch eine bewegende Woche gehabt, könnte ich mir vorstellen. Du warst in Kitzbühel, zwar nicht am Start, nicht als Rennfahrer, aber, also ja, doch als Rennfahrer, aber nicht im Rennen dabei. Aber erzähl uns vielleicht einmal, wie war deine Kitzbühel-Woche, was hast du erlebt?
Ich war zweimal in Kitzbühel, einmal sogar noch im Pasturn, da war vorher der Europacup. Und ja, durfte endlich mal wieder auf die Strecke, durfte mitbesichtigen und ja, dann am Samstag ging es natürlich noch zum eigentlichen Rennen, zur Hauptattraktion. Ja, war cool, hat Spaß gemacht.
Sehr gut. Du bist im vergangenen Jahr schwer gestürzt in Kitzbühel, hast dich schwer verletzt im Abfahrtstraining und hast dich davon so weit bis jetzt einmal erholt, dass du zumindest die Besichtigung am Mittwoch mitmachen hast können. Wie ist es dir gegangen, an den Ort zurückzukehren, wo du dich doch so schwer verletzt hast, wo es irgendwie passiert ist, dass du ein Jahr lang ordentlich zu kämpfen hattest und daran gearbeitet hast, dass du zurückkommst?
Ja, komischerweise eigentlich viel besser als gedacht. Und sehr positiv eigentlich sogar, weil ich am Start stand, an der Mausefalle stand, am Hausberg stand, an der Unfallstelle stand und mir jedes Mal eigentlich nur gedacht habe, boah, es schaut so geil aus, ich würde gerne selber mitfahren. Da war kein Gedanke, der sich mit irgendwie Zweifeln, mit Angst befasst hat. Und das war schon gut zu sehen, weil ich ja vorher nicht wusste, wie reagiere ich jetzt auf die Stresssituation, wie kommt mir die Strecke dann in echt wieder vor. Und ja, das war cool zu merken, dass ich es mir noch zutraue. Ja, und ansonsten war es einfach schön, die Leute zu sehen, die Rennläufer aus allen Nationen, die dann auch alle zu mir, oder nicht alle, aber die meisten sind zu mir gekommen und haben gesagt, hey, cool, dass du mal wieder da bist. Und freut uns, dass du wieder fit bist.
Abgesehen von Schmerzen, abgesehen davon, dass du ja körperlich ganz stark eingeschränkt bist, stelle ich mir diese Komponente ja auch knifflig vor, dass du einfach auch gewissermaßen rausgerissen wirst aus dem Umfeld, dass du gewohnt warst, durchaus ja Weltcup-Umfeld, eben die ganze Community. Wenn du jetzt sagst, du hast dich gefreut, dass du die wieder gesehen hast, wie siehst du diese Komponente von der Verletzung?
Naja, das war ja das, was mich am Ende dann auch wieder zum Rennfahren zieht, das Drumherum, das Skifahren an sich. Und also mir geht es jetzt weniger um Weltcup, sondern einfach dabei zu sein und zu merken, man fährt Rennen. Und da ist dann erstmal egal, ob es Europacup oder Weltcup ist, aber ich habe dann einfach jetzt auch gemerkt, ich will da wieder hin und ich will dieses Adrenalin spüren, das man da am Start hat. Ich will aber auch so ein bisschen die Kameradschaft spüren. Und einfach alles dann ich habe dann alles aufgesaugt und ja, das war schon schön. Und nach der Verletzung war das natürlich auch was ich gemerkt habe. Einmal das Adrenalin war nicht mehr da. Da fühlt sich dann gleich mal, ja, wie ausgelaugt, kaputt, weil dir irgendwas fehlt. Und andererseits war dann natürlich das Körperliche. Da war mir dann schlecht, weil der Kreislauf am Anfang natürlich so runtergefahren ist und ich einfach nicht mehr das machen konnte, was ich davor halbes, dreiviertel Jahr immer mehr hochgefahren habe, dieses immer mehr ans Limit des Körpers gehen. Und wenn das dann auch von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 dann plötzlich fällt, ist natürlich schon ein komisches Gefühl für den Körper.
Aber guter Insights, finde ich gut. Ich habe diese Doc 1 gesehen, die im ORF ausgestrahlt worden ist. Da ging es um schwere Verletzungen, die irgendwie in Kitzbühel entstanden sind. Und da hat, glaube ich, ich glaube, es war dein Physio, dein Fitnesstrainer, mit dem du bis jetzt auch, glaube ich, arbeitest, der hat davon gesprochen, dass es eine Jahrhundertverletzung oder Jahrhundertbruch war im Knie. Was war da der genaue Wortlaut? Und ja.
Ich meine, das hat er mir auch am Anfang gesagt, Jahrhundertbruch, und ich habe mich noch gewundert, wieso Bruch, aber scheinbar nennt man das so, wenn man sich große Teile des Knies zerstört, und das haben seiner Aussage nach die wenigsten Physios einmal im Leben, dass sie sowas behandeln, und er hat es jetzt scheinbar schon viermal gehabt in seinem Physio-Dasein. Das war dann für mich natürlich irgendwie das Glück, dass ich jemand hatte, der da Erfahrung mit hat. Und ja, ist halt leider eine sehr schwere Verletzung, wo fast alle Bänderstrukturen abreißen. Ich hatte noch Glück, dass das Innenband dran geblieben ist und das Außenband knöchern ausgerissen ist. Das heißt, das musste man beides nicht ersetzen, sondern konnte sich auf die Kreuzbänder fokussieren. Aber es kam halt dann noch die Muskelstrukturen dazu, die das Ganze jetzt im Nachgang halt schwieriger gemacht haben, weil bis du einen Muskel wieder so auftrainierst und an seine Funktion gewöhnst, dauert es halt einfach Monate.
Du hast ja auf deiner Homepage jakobschramm.de das auch schon einmal sehr genau dargelegt. Du hast da einen Blog, wo du auch sehr genau und sehr detailliert drüber schreibst, über deinen Weg zurück, über die Schwere der Verletzung, dass da wirklich dieses linke Knie ordentlich zerstört wurde bei dem unglücklichen Crash hinein auch in den Zaun beziehungsweise in die Werbeplane. Und ich habe mich jetzt gefragt, weil ich habe die Doc dann erst danach gesehen, nach den Rennen, gibt es an dieser Stelle noch diese Werbeplanen wie im letzten Jahr, oder haben Sie da was geändert dran?
Da gibt es noch die Werbeplanen. Ich glaube, sie haben auch nicht allzu viel geändert, außer dass die Piste dieses Jahr nochmal um einiges besser präpariert war, dachte ich. Vor allem an der Stelle war sie wirklich sehr fein. Nur ein anderer Werbeträger ist dieses Jahr drauf gewesen.
Das habe ich mich dann auch gefragt, ob man sich da groß ärgert als Sponsor, wenn man dann so mit einem negativen Erlebnis ja, in Verbindung gebracht wird. Ja, genau. Na, diese Kurve nach dem Seitlauf-Sprung, da waren ordentliche Schläge im vergangenen Jahr drin. Ja, da hat es ja nicht nur dich dann auch erwischt in dieser Rennwoche, muss man sagen. Auch andere haben sich dort verletzt. Und mich interessiert jetzt fast, also bremse mich bitte ein, falls das irgendwie eine zu freche Frage ist oder so, aber wie fühlt sich das dann quasi auch an, wenn du gesagt bekommst, dass dein Bein so dermaßen kaputt ist, dass man, ich weiß nicht, ob es dir auch gesagt wurde, dass man auch an eine Amputation denken muss.
Ja, also das mit der Amputation, das ist
Ja.
natürlich, eigentlich muss man sagen, ist ein bisschen Quatsch, weil das dramatisiert das Ganze ein bisschen, aber
Okay.
da ging es darum, ist der Unterschenkel gebrochen oder werden Nerven abgedrückt? Am Anfang hat man ja gedacht, offener Bruch, da kann dann auch schnell so viel Blut verloren gehen, dass dann wirklich so Amputation oder irgendwas in Frage kommt, aber das war ja reine Theorie. Soweit kam sie dann, also soweit haben wir dann eigentlich gar nicht mehr gedacht, als feststand, dass das Knie ja nur in Anführungszeichen ausgekugelt war. Deswegen, das war ja kein wirkliches Thema. Und ja, als ich dann mitbekommen habe, wie stark das Knie verletzt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht mehr, was mein erster Gedanke war. Also ich habe das ja erst so richtig alles mitbekommen in München, weil wir dann nochmal zwei MRTs vom rechten und vom linken Knie dann gemacht haben. Und erst da stand ja wirklich fest, was alles kaputt ist. Ich glaube, ich war eher ein bisschen erleichtert, dass der Knorpel ganz war, dass das Innenband ganz war und auch die Menisken, soweit es ging, noch recht unbeschädigt waren. Und ja, für den Rest hatten wir noch genug Bänder, die man nutzen konnte. Oder nee, genug Sehnen, die man nutzen konnte als Bänderersatz. Deswegen habe ich da einfach dann den Dr. Köhne, den Arzt, dann vertraut, dass der das schon alles hinbekommt. Weil der hat schon sehr viel hinbekommen in der Vergangenheit. Und ja, da hieß es dann einfach nur Vertrauen haben. Und das hat mir auch immer wieder der Markus gesagt, mein Physio, und die Hilde Georg, seine Frau, dass ich am besten beraten bin, wenn ich einfach positiv an die ganze Sache rangehe.
Sehr gut. Ja, vielleicht ist das schon die Antwort. Wer oder was hat dich aufgebaut in dieser Phase?
Ja, also vor allem Familie und meine Freundin, aber auch ganz viele Freunde, die mich dann im Nachgang im Klinikum besucht haben. Die erste Woche war echt ein bisschen zäh, weil man halt nur rumliegt und nichts machen kann. Deswegen war ich sehr froh, dass da sehr viele Leute gekommen sind und sich gemeldet haben und mich auch mal angerufen haben. War dann fast ein bisschen zu viel. Bin ich fast nicht zur Ruhe gekommen, aber ja, immerhin war ich abgelenkt. Und dann im Nachgang muss ich natürlich sagen, die Hilde und der Markus waren schon die größten Förderer und Unterstützer, weil die Hilde hat sich sehr viel mit mir befasst, mit der Heilung, und dass auch mein Kopf wieder klar denken kann und ich nicht die ganze Zeit nur verbittere und mir denke, ah, wieso ich? Und der Markus hat einfach den Grundstein gelegt, dass das Knie jetzt so ausschaut, wie es ausschaut. Und der arbeitet auch weiterhin mit mir hart daran, dass wir dann eben auch nicht nur vom Skifahren sprechen, sondern vielleicht auch wieder vom Rennen fahren und vom Weltcup fahren.
Sehr gut. Und es gibt diese eine Geschichte aus der Reha, die ich jetzt gern aufgreifen würde, weil du, also sie klingt so lustig, aber es klingt auch irgendwie sehr dramatisch, weil du im Rollstuhl, wie du im Rollstuhl gesessen bist, bist du tatsächlich, vielleicht kann man es jetzt so sagen, nicht ganz so gut mit der Situation zurechtgekommen und hast dich ein bisschen auch übernommen. Vielleicht ist das auch im Gen eines Speedläufers und du bist eine Böschung runtergestürzt mit dem Rollstuhl. Was ist da passiert?
Ich habe mit dem Sohn von meinem Physio, bei dem ich zu der Zeit dann auch gewohnt habe in der Ferienwohnung, mit dem habe ich ein bisschen Basketball gespielt, im Sitzen. Und nach einer Dreiviertelstunde dachte ich mir dann, ja, jetzt fahre ich mal rüber, habe jetzt eh gleich die Physiobehandlung, kommt sein Vater, also der Markus, kommt dann rüber, behandelt mich. Und vorher habe ich dann jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, kann schnell was essen. Dann bin ich so rübergerollt, da ging es dann vom einen Haus zum anderen so leicht die Böschung eben runter und durch dieses leicht abhängende Gelände und ein bisschen Feuchtigkeit auf der Straße ist mein doch recht glatter Reifen vom Rollstuhl ist weggerutscht. Dann hat es mich dadurch so ein bisschen bergab gedreht und statt dass ich versucht habe, die Bremsen reinzuhauen, habe ich halt versucht, mich zurückzudrehen und durch diesen Impuls hat es mich eigentlich immer weiter bergab gedreht und ehe ich mich versehen habe, bin ich dann eigentlich schon bergab gefahren, habe dann noch versucht, mich irgendwie zu kippen, aber ich schätze mal, die Rollstühle sind da eher so gebaut, dass man nicht kippen kann und habe es auch nicht geschafft, weil auch die Kraft wahrscheinlich auch nicht so da war. Und ja, dann bin ich schon den Hang runter zum Nachbarn und ja, mich hat es aus dem Rollstuhl rausgeschleudert. Es war wirklich, also im Nachgang ist es eigentlich eine ganz lustige Geschichte, vor allem so, wie es der Markus erzählt. Aber in dem ersten Moment habe ich gedacht, jetzt ist die OP beim rechten Knie wieder für den Eimer oder im Eimer, weil das Kreuzband sicherlich durch ist, da war aber Gott sei Dank gar nichts. Das hält scheinbar aus und ja, war dann eigentlich, ich habe es glaube ich im Blog geschrieben, es war wie, als hätte man mir die Festplatte ein bisschen überschrieben. Der Sturz vor Kitzbühel war dann gleich mal so ein bisschen im Hinterkopf und oder im Hintergrund und der Rollstuhlsturz war dann erstmal das Thema und der hat mich dann erstmal noch ein paar Tage und Nächte verfolgt, weil es war noch viel. Weil ich viel wehrloser war als beim Skifahren und ich konnte einfach nichts mehr machen und habe gesehen, jetzt rase ich ins Verderben. So ungefähr.
Okay, Wahnsinn, ja.
Ja.
Hast du dann wahrscheinlich die Tage darauf auch noch viel unsicherer gefühlt im Handling mit dem Rollstuhl?
Ja, gerade am Anfang, die
Ja.
ersten ein, zwei Tage, musste ich erstmal schauen, dass ich wieder ein bisschen Sicherheit kriege. Aber sie haben mich dann auch nicht mehr alleine darüber fahren lassen. Einmal
Noch.
noch in Begleitung, so dass ich merke, es geht schon, wenn es trocken ist, geht's auf jeden Fall, aber ja.
Okay, die Ideallinie haben sie dir gezeigt, super.
Ja, genau.
Und du, mittlerweile stehst du auf Skiern. Du hast eben besichtigt, du hast mir jetzt auch vorhin gesagt, du wirst auch nach diesem Gespräch Skifahren gehen. Wie bist du aktuell noch eingeschränkt?
Eigentlich gar nicht mehr so sehr. Ich muss natürlich noch ein bisschen aufpassen, darf man nicht alles riskieren, weil wäre Blödsinn jetzt jetzt haben wir beim linken Knie haben wir, glaube ich, 7 Monate postoperativ. Das heißt, für beide Kreuzbänder sind wir da sehr schnell dran. Und ich habe mittlerweile 20 Skitage, also schon so viel, dass man langsam über Stangentraining nachdenken kann. Aber wir haben gesagt, wir gehen es langsam an. Wir denken auf lange Sicht. Und da geht es eben um das Camp nächstes Jahr in Chile, im Sommer. Und dann eben, weiß nicht, ob dann direkt Beaver Creek und Grödner Thema sind, aber auf jeden Fall dann zumindest die Europacups wieder mitzunehmen und zu spüren, man ist wieder auf einem gewissen Niveau und dazu braucht es halt jetzt einen sinnvollen Aufbau. Und ja, jetzt in einer halben, dreiviertel Stunde werde ich dann an Götschen fahren hier in Berchtesgaden und da wartet dann der Thomas Dresen auf mich, also
Oh,
prominenter Helfer und Trainer. Ja.
sehr gut. Und ist mir in der Doc 1 auch aufgefallen, dass du dann gleich gesagt hast, dass das ziemlich schnell gekommen ist. Der Gedanke, Olympia 2030 ist jetzt mein Ziel. Also es hilft schon immens, wenn man irgendwas hat, woran man sich klammern kann.
Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste vor Anfang an, dass ich auf jeden Fall Gas geben werde, weil das mir mein restliches Leben dann hilft, wenn ich jetzt die Reha gescheit mache, egal was dann kommt. Aber irgendwann im Krankenhaus kam dann auch der Gedanke, ey, es wäre schon geil, nochmal bei Olympia zu starten, weil ich dann eben auch das Kitzbühel-Rennen auch gesehen habe und mir gedacht habe, eigentlich gehöre ich da jetzt hin. Und ich habe ja auch gemerkt, ich bin auf einem guten Weg Richtung Top 30. Wer weiß, was da noch möglich gewesen wäre in der Saison. Und das hat mich dann schon gekitzelt, der Gedanke. Und der kitzelt mich auch weiterhin. Jetzt im Moment denke ich eher an Kitzbühel 2027, nicht an Olympia 2030, aber ja. Ich muss auch sagen, jetzt bei der Besichtigung von der Abfahrt und da, ich habe die Kurscam gesehen vom Super-G, da habe ich mir beide Male einfach gedacht, gib mir 2, 3 Monate mehr und vielleicht schaffe ich es, dass ich am Start stehe, aber ja, ist jetzt so, wie es ist.
Okay, also du hast dir diese schwere Verletzung zugezogen und 2 Tage später hast du das Skirennen im Spital angeschaut.
Genau.
Ja, natürlich. Okay, also es
Ja.
ist nicht so, dass du nichts davon wissen wolltest im ersten Moment.
Ja,
Ja.
das einzig Blöde war halt dann, dass gerade im Super-G sind ja dann so extrem viele
Stimmt.
Leute gestürzt. Das hat mich dann irgendwie ein bisschen geärgert, weil auch der Schlag, der mich so ein bisschen rausgebracht hat, der war ja dann bei vielen auch entscheidend für den Sturz. Ja, das hat mich da damals ein bisschen geärgert, aber ja, jetzt dieses Jahr war die Stelle wirklich sehr fein, muss man sagen. Und ah, der Rest der Piste war echt fair und man hat ja gesehen, da hat dann der gewonnen, der technisch am saubersten einfach gefahren ist. Und es war dieses Jahr möglich, wenn ich da zurückdenke, als ich als Kind zugeschaut habe, so 10 rum oder so, da waren ja teilweise Jahre dabei, da hat es geschlagen wie verrückt. Ich erinnere mich auch noch an Max Franz, der sich oben mal die Ferse gebrochen hat. Das waren, glaube ich, andere Zeiten. Da ist jetzt schon einiges passiert.
Ja, ich kann mich erinnern an Diskussionen, Schläge so absichtlich einbauen, damit die Athleten nicht so ans Limit gehen. Das funktioniert nicht, sagst du.
Na,
Ja.
glaube ich nicht. Das
Ja.
bringt eher noch mehr Hektik und Unruhe rein. Klar, die Besten setzen sich dann schon durch. Aber gerade für alle, die so im Mittelfeld sind und hinten nach, die das eigentlich lernen sollen, so eine Strecke runterzufahren, ist das halt teilweise dann schon ein bisschen fies, weil das erfordert dann schon nochmal mehr Mut und noch mehr Sauberkeit, die du vielleicht, gerade wenn es dann ein bisschen Stress bekommst, nicht mehr so hast.
Ja, sehr gut. Jakob, du hast dich auch dazu bereit erklärt, dass wir ein bisschen über die Rennen sprechen am Wochenende. Du warst am Samstag vor Ort, beginnen wir vielleicht ganz kurz am Freitag mit dem Super-G. Marco Odermatt hat diesen Super-G gewonnen, vor Franjo von Almen, 300stel. Knappes Rennen, gut, bei einer Laufzeit von 1 Minute 8 ist das irgendwie auch logisch. Stefan Babinski hat als Dritter für Jubel im österreichischen Publikum gesorgt. Mir ist vorkommen extrem entscheidend diese Linie beim Sprung über den Hausberg. Und Marco Odermatt war da gar nicht so ideal unterwegs und trotzdem der Schnellste. Was sagst du zu seinem Sieg, zu diesem Rennen zum Super-G?
Man hat einfach gesehen, dass der einfach immer da ist, der Marco. Und ja, wenn die anderen leider es nicht schaffen, in dem Fall, dass sie einen fehlerfreien Lauf runterhauen, dann ist er einfach da und holt die entscheidenden Hundertstel raus. Aber ich sehe es genauso wie du. Der Lauf war, ich habe die Kurscam ja gesehen, der war eigentlich ziemlich direkt gesetzt und recht einfach gesetzt. Deswegen war es dann nochmal enger. Abgesehen von der Laufzeit, die ja recht kurz war, war es dann nochmal enger, weil es halt recht einfach, glaube ich, war. Und man hat ja gesehen, dass teilweise Leute Zwischenbestzeiten hatten. Die haben halt dann an den ein, zwei Stellen, die dann drin waren, haben sie dann doch noch einen Fehler einbaut, wie der Lukas Feuerstein, der unten ausgeschieden ist. Oder nicht ausgeschieden, sondern fast ausgeschieden und dann den Fehler gemacht hat. Ja, da wäre theoretisch schon viel drin gewesen, mal den Odermatt zu schnupfen, sage ich jetzt mal. Aber es hat leider nicht hingehauen. Und wie du sagst, über die Hausbergkante haben es einige, glaube ich, überschätzt, die Richtung, die man braucht, und haben dann ein
Ja.
paar Meter hergeschenkt und zack, waren 2, 3 Zehntel weg. Ja.
Hat natürlich dann auch zur Folge, dass du dann einfach Traverse irgendwie mehr arbeiten musst noch, genau, ja. Kannst du dir erklären, wie der Adrian Smith-Seat das abgefangen hat bei dem Sprung über die Seidelalm und dass er dann auch noch Fünfter wurde mit gar nicht so viel Rückstand?
Ich habe mir schon gedacht, bevor er gestartet ist, dass das sicherlich ein Lauf für ihn ist, weil der oft sehr direkt unterwegs ist und kompromisslos. Und so war es dann ja auch. Hätte er den Fehler nicht gemacht, wer weiß, vielleicht wäre sogar noch mehr gegangen. Aber wie er das abgefangen hat, war natürlich Wahnsinn. Also, das sind Bilder, die werden lange Zeit nicht in Vergessenheit geraten. Und ich klar, der auch ein bisschen Glück gehabt, wenn man der danach beim Schweizer, beim Arnaud Bosse, hat man ja gesehen, es kann auch anders ausgehen, wenn der Schwerpunkt einfach dann in dem Moment, wo du über die Kuppe kommst, nicht mehr zurückkommt. Aber das war wirklich eine artistische Einlage und wir diskutieren ja oft, was die Norweger vielleicht besser machen im jungen Alter. Vielleicht werden die einfach bewegungstechnisch einfach anders ausgebildet, weil das ist schon Wahnsinn. Das ist wirklich unglaublich gewesen.
Einer der Saves der Saison auf jeden Fall, ja. Aber kommen wir vielleicht zum großen Rennen am Samstag, wo du auch vor Ort warst. Und du hast mir jetzt im Vorhinein auch gesagt, du warst vor Ort und deswegen hast du es jetzt auch mit einem anderen Auge wahrgenommen, als wenn du vor dem Fernseher sitzt. Du bist jetzt auch draufgekommen, dass wenn man im Ziel ein Rennen schaut, dass man da gar nicht so viel mitbekommt, gell?
Ja, es hat mich ein bisschen an die Formel 1 erinnert, am Spielberg.
Stimmt.
Das siehst zwar Gott sei Dank noch recht viel, aber ja, siehst halt unten den Zielhang und wenn du Glück hast, siehst die TV-Leinwand. Aber ist schon was anderes als daheim, da kannst du es noch ein bisschen genauer analysieren dann, ja.
Ja.
Wir hatten im Vorfeld noch jemand Bekanntes getroffen, also von uns bekannt. Und dann sind wir auch recht spät eigentlich ins Zielgelände hochgelaufen und dann waren halt die besten Plätze ja schon weg. Das heißt, wir standen dann eher so ein bisschen hinten dran und haben geschaut, dass wir irgendwie die Leinwand noch sehen. Ja, war dann schon ja, nicht so leicht für meine 1,70 daraus zu erkennen.
Sehr gut, ja. Na, ich kann nur erzählen, ich war am Semmering bei den Rennen zwischen Weihnachten und Silvester. Und ich wundere mich ja dann immer, dass eigentlich alle nur die Blicke auf diese Leinwand, auf diese Videowall richten, obwohl man den Zielhang theoretisch, also im Semmering siehst du jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber doch so die letzten, weiß nicht, 10 Tore im Slalom sind sicher mehr. Könntest du dir schon in echt anschauen, aber es schauen eigentlich alle auch nur auf die Videowall. Ist es irgendwie wahrscheinlich aus Gewohnheit, wahrscheinlich, weil man diese Perspektive besser kennt und besser dann vergleichen kann als mit dem freien Auge, aber ja, es ist irgendwie, ich wundere mich dann, wenn man dann vor Ort steht und die alle Beteiligten eigentlich, also alle Serviceleute, alle Trainer oder alle Betreuer unten im Zielbereich schauen eigentlich dann auf diese Videowall, ja. Gut, kommen wir zur Abfahrt und zur Geschichte des Giovanni Franzoni, der dieses Rennen gewinnt. Wahnsinn, was der in dieser Saison zeigt, wie sein Stern irgendwie aufgeht sogar. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie siehst du den? Kennst du den Giovanni Franzoni in irgendeiner Art und Weise und kannst du uns vielleicht erklären, woher der auf einmal kommt in diesem Winter?
Also ich kenne ihn jetzt persönlich nicht besonders gut. Natürlich unterhält man sich hier und da mal, aber ist jetzt nicht einer meiner besten Bekannten im Skizirkus. Ich kann nur sagen, es hat sich, glaube ich, angedeutet. Ich kenne ihn jetzt schon ein paar Jahre vom Europacup. Da war er immer stark unterwegs, auch schon im Riesenslalom erstmal und dann langsam im Super-G und dann Richtung Abfahrt. Und man muss einfach sagen, wer in Wengen beide Trainings gewinnt, dann mit der Startnummer, ich glaube, 27, 28 hat er gehabt in Wengen, ich weiß nicht mehr genau, dann auf 3 fährt und jetzt in Kitzbühel wieder beide Trainings gewinnt, da braucht man immer von Überraschung sprechen, glaube ich. Und das dann aber so durchzuziehen, auch mit Startnummer 2, ist auf jeden Fall, also das hat sehr viel Respekt verdient. Das ist einfach Wahnsinn. Und wie er auch im zweiten Training war ich ja vor Ort, habe ihn gesehen, wie er da schon gefahren ist, wie auf Schienen fast. Jetzt im Rennen wie auf Schienen, da habe ich es natürlich nicht ganz so erkannt, aber es sah wieder extrem gut aus und war es natürlich auch, wenn er gewinnt. Da muss man einfach sagen, das ist keine Überraschung mehr. Das ist einfach, das hat sich angedeutet und ja, es ist einfach auch eine schöne Geschichte mit dem, was im Herbst passiert ist in Chile und so, mit seinem besten Freund. Ja, ist das vielleicht auch nochmal der extra Ansporn gewesen, wo er gesagt hat, er fährt jetzt für ihn.
Genau, das hat er auch erwähnt, Matteo Franzoso, diesen Sieg auch wieder gewidmet, würde ich fast sagen. Hast du dann auch noch gesehen, es hat ein Video gegeben, ich glaube, der OF hat es gepostet auf Instagram. Da hat man ihn wirklich, also da hat man die Fahrt vom Odermatt dann gesehen und gegenübergestellt die Reaktion und wie Giovanni Franzoni diese Fahrt sich anschaut. Ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast, aber der ist da wirklich 2 Minuten, aber sowas von gestresst gewesen, wie der Odermatt gefahren ist und der hat schon 4-mal abgewunken und gesagt, ja, eh klar, eh klar, der Odermatt kommt jetzt wieder und ist wieder schneller, eh klar. Und dann aber, warte, nein, da ist doch wieder Chance. Also Wahnsinn, schaut euch dieses Video an, wenn ihr es nicht kennt. Das ist arg, was man da an Emotionen raussieht. Das ist ganz ein beeindruckendes Video irgendwie, finde ich. Ja, ja.
Ja, ich schätze, er wusste einfach, wenn einer das noch da biegen kann, diese Zeit von ihm, dann der Odermatt, weil der ja auch im Super-G, wie wir schon gesagt haben, der ist einfach da, wenn es zählt. Und ja, dann einfach zu sehen, er ist vorne, er ist hinten, er ist vorne, er ist hinten, das macht was mit einem. Ich kenne es auch vom Europacup noch, teilweise im Weltcup hatte ich die Situation leider noch nicht so. Aber das ist dann einfach Gefühlsachterbahn. Und gerade wenn es diese Chance einmal siehst, dass du Kitzbühel gewinnen kannst, das ist, glaube ich, was, das macht was mit einem. Und die Chance hast du wahrscheinlich auch nicht jedes Jahr, das weiß er auch. Wir werden sehen, ob er nächstes Jahr wieder auf dem Level ist. Das kann manchmal ja ganz schnell gehen über den Sommer, dass plötzlich ein technisches Thema da ist, das dann wieder ein halbes Jahr braucht, bis man es im Griff bekommt. Aber so wie er jetzt fährt, glaube ich schon, dass wir lang mit ihm rechnen müssen. Bloß wenn es das erste Mal Kitzbühel gewinnt, bist du da, glaube ich, nochmal anders angespannt. Ja.
Und wirst du jetzt auch immer mit Nasenpflaster fahren, Jakob?
Ich hab's tatsächlich in Kitzbühel probiert. Ich weiß nicht, ob
Ah.
man es auf den Bildern sieht, aber letztes Jahr in Kitzbühel habe ich das gemacht, weil ich davor auch
Ah.
so leicht angeschlagen war und dann besser Luft bekommen wollte. Hab's auch teilweise in der Nacht an, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man das Gefühl hat, man kriegt nicht gut Luft durch die Nase. Ist das ein hilfreiches Tool?
Ah, schau, ich komplett ins Blaue gefragt, aber schau, du verwendest das eh auch. Sehr gut, ja. Giovanni Franzoni hat dieses Rennen gewonnen, 700stel vor Marco Odermatt und auf Platz 3 Maxence Musaton, 39 Hundertstel zurück mit einer relativ hohen Startnummer. Ich glaube, es waren auch irgendwie hohe 20er, habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf. Erste Frage dazu noch. Sowohl Franzoni als auch Musaton fahren auf Rossignol. Das ist mir irgendwie aufgefallen. Ist das Zufall? Ich glaube, es ist nicht deine Skimarke. Vielleicht jetzt schwierig für dich, was dazu zu sagen, aber ist das irgendwie Zufall oder machen die zufällig gerade irgendwas anders, besser als andere?
Ich hatte tatsächlich einen ähnlichen Gedanken, als ich dann auf der Heimfahrt mir mal die Ergebnisliste nochmal genauer angeschaut habe. Wir hatten nämlich auch noch einen Deutschen, den Luis Vogt, der
Ja.
mit Startnummer 40 auf 8 gefahren ist, also
Sehr
auch
gut.
wahnsinnig gut.
Zu
Und der
dem
war
kommen wir
auch,
gleich, ja.
der ist ja auch auf Rossignol unterwegs. Ich muss nur vorsichtig sein, weil ich ja bei Head bin. Es ist, glaube ich, immer so, dass gewisse Schneetypen und Hangprofile der ein oder anderen Skimarke mehr oder weniger liegen. Ja, deswegen kann das schon sein, dass das einfach ein Tag war, wo die Ski von Rossignol Atomic etwas besser funktioniert haben. Aber wer weiß, vielleicht hatten auch andere Marken eigentlich gute Ski und die Fahrer haben es an dem Tag einfach nicht runterbracht. Also schwierig zu sagen. Und da kenne ich mich vielleicht dann auch zu wenig aus, müsste man einen Servicemann vielleicht fragen. Aber mir wäre das auch ein bisschen aufgefallen, ja.
Okay, hey, das freut mich, wenn sogar Skirennläufer auch den Gedanken hat, wie ich. Das ist sehr cool. Ja, und ich würde gerne mit dir noch kurz mal noch einmal über den Marco Odermatt sprechen. Also, der war bitter enttäuscht. Der kommt über die Ziellinie, sieht die Zeit und auch die erste Reaktion schon. Sehr intensive Reaktion, finde ich. Er hat sie dann irgendwie vergraben in seine Hände, hat sie die Stöcke abgestellt und wirklich den Kopf draufgelegt auf beide Hände. Er ist ja dann auch bei dieser Flower Ceremony im Ziel in Tränen ausgebrochen, würde ich fast sagen, hat sich dann sogar am Sonntag ein bisschen dafür entschuldigt und ein bisschen geniert dafür, dass er da und da irgendwie gemeint, hey, es gibt unfassbar, es gibt so viel Leid auf der Welt und ich ärgere mich über 700stel, es tut mir so leid irgendwie fast und ich finde das auch das wieder unfassbar sympathisch eigentlich. Man kann dem echt nicht böse sein, der gewinnt alles und ist dabei auch noch irrsinnig ein guter Typ, ja. Also was hast du dir gedacht, wie du diese Bilder gesehen hast? Seine Enttäuschung und ja, seine Reaktion auch bei der Flower Ceremony.
Das Ganze habe ich ja erst im Nachhinein gesehen. Aber ich habe mir auch so ein Stück weit gedacht, buh, ein bisschen schade für den Franzoni, dass er da jetzt dasteht und den zweiten Platz vielleicht ein bisschen entwertet. Aber unterm Strich konnte ich es auch ein bisschen verstehen. Das war ja sein großes Ziel, das fehlt ihm noch, der Sieg auf der Streif. Und jetzt dann wieder so knapp dran vorbeischrammst, beziehungsweise vor 2 Jahren war es ja nicht ganz so knapp mit dem Sarrazin, aber wenn es dann trotzdem so knapp dran vorbeischrammst, ist halt Ja, im ersten Moment natürlich die Enttäuschung groß und das muss man als Sportler auch verstehen können. Klar, für außenstehende Personen wirkt es dann ein bisschen arrogant vielleicht im ersten Moment, aber er hat, denke ich, genau das Richtige gemacht. Gleich mal den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, hey, ich sehe, dass das nicht cool von mir war und zweiter Platz ist trotzdem stark und kann ich mit zufrieden sein. Ja.
Ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, auch, dass er sich bei der Siegerehrung am Abend quasi nochmal extra vorgenommen hat, diesen Moment zu genießen, diese feierliche Übergabe von der Trophäe und so weiter. Also das war dann echt auch irgendwie zu sehen. Und ja, wie du sagst, vor 2 Jahren gegen Sarrazin, ich glaube eben, dass er auch vor 2 Jahren schon sich gedacht hat, hey, die Fahrt war, die reicht für einen Sieg. Und beide Male hat es eben nicht geklappt. Und das hat er ja dann auch im Interview gesagt, hey, es hat sich so gut angefühlt und dann tut es fast noch mehr weh, nicht zu gewinnen, wenn ich wirklich, ich würde nichts mehr anders machen, und es hat trotzdem nicht gereicht. Ja.
Aber ich glaube, wenn man merkt, die Fahrt war bombastisch und du verlierst dann wegen ein paar Hundertsteln, die findest schon irgendwo. Wenn du jetzt aber eine richtig gute Fahrt hast und dann eine halbe Sekunde verlierst, ich glaube, das macht mehr mit dir. Und das war vor 2 Jahren fast noch härter, glaube ich, für ihn. Also, das weiß nicht, ob er das bestätigen würde, aber ich kann es mir vorstellen, dass wenn du ins Ziel kommst und denkst, boah, das war eine starke Fahrt, und dann kommt jemand, der sein Leben riskiert und fährt noch mal eine halbe Sekunde oder mehr raus. Dann ist es fast noch härter, wie wenn du eigentlich merkst, du bist dran und ja, das fehlt halt dieses Quäntchen.
Ja, und ich würde noch gern kurz mit dir auch über den Drittplatzierten Maxence Musaton reden, der für immer, je und ewig in Erinnerung bleiben wird mit seinem 360 bei der WM in Cortina, aber jetzt seinen ersten Podestplatz im Weltcup erreicht hat. Der war richtig gut noch mit der ja, hohen Startnummer und hat dann gesagt, hey, irgendwie wir Franzosen, wir fühlen uns in Kitz immer gut. Wir haben da immer irgendwie besondere Ergebnisse. Blöde Frage an dich, weißt du, warum das so ist?
Na, also für mich sind die oftmals unter dem Radar. Klar, das übrigens Sarrazin, der war jetzt die letzten Jahre auf jeden Fall immer auf der Favoritenliste, aber viele andere, glaube ich, sind so ein bisschen unter dem Radar. Zumindest fühlt sich's für mich so an. Und trotzdem stechen sie dann immer mal wieder vorn rein, wie der Nils Allegri oder auch die beiden Alphons, die jetzt im Super-G brutal gut gefahren sind. Ich kann es mir nicht erklären. Also, hat er vielleicht auch recht. Ich glaube, der Claret war vor ein paar Jahren auch mal auf
Stimmt.
dem Podest, gell? Ja, für mich ein bisschen unterm Radar. Weiß nicht, ob es anderen vielleicht auch so geht, aber unterm Strich sind sie wahrscheinlich doch immer in Kitzbühel dann ein bisschen mehr da, als man denkt.
Guter Punkt, ja. Und ja, wir müssen natürlich über Louis Vogt reden. Ich glaube, man kann sagen, das ist ein guter Freund von dir. Ich glaube, ja, guter Kollege. Was für ein wilder Ritt. Platz 8 geholt. Was kannst du uns über ihn erzählen? Ja, wie gut kennst du ihn?
Naja, wir sind jetzt doch schon 4, 5 Jahre gemeinsam unterwegs. Er hat den Sprung in den Weltcup ein bisschen früher geschafft als ich, ist halt einfach hochtalentiert, muss man so festhalten, und hat es leider noch nicht ganz so oft zeigen können. Er hatte schon echt ein paar richtig gute Rennen. Und jetzt, dass es ihm in Kitzbühel so aufgegangen ist, dass der Knoten jetzt mal endgültig platzt ist, ist natürlich einfach geil. Gerade in Kitzbühel. Und ja, was kann ich noch über ihn sagen? Er hat immer Bock, er betont es auch gern. Er ist jetzt langsam nicht mehr der Größte bei uns im Team, weil da kommt einer nach, der ist nochmal 2, 3 Zentimeter größer. Ich glaube, das nagt ein bisschen an ihm. Der Luis ist ein guter Typ. Und ja, die Fahrt war einfach genial. Er hat einen brutalen Zug im Ski gehabt, er hat sich zutraut und hat da Gott sei Dank endlich mal ein Signal senden können: Hey, wir Deutschen, wir sind immer noch da.
Das wäre meine anschließende Frage gewesen. Das klingt so nach einer riesigen Frage. Aber was bedeutet dieses Ergebnis für den DSV? Was macht das mit dem Team?
Naja, mit so einer hohen Nummer so weit vorne reinzufahren und unterm Strich dann auch die halbe Strecke zu führen, das muss man auch nochmal hervorheben. Der war ja bis zur Hausbergkante noch vorn, glaube ich, oder? Bis zur drittletzten Zwischenzeit. Und ja, ich glaube, dass man mal signalisiert, hey, da ist ein Junge, der ist für die nächsten Jahre ein heißer Kandidat, auch mal fürs Podium. Das ist gut, weil der Tenor, glaube ich, bei der Bevölkerung, sage ich jetzt mal, es ist ja doch nicht jeder in Deutschland am Skifahren interessiert, aber das, was man so gelesen hat, vor allem wenn die Ergebnisse nicht gestimmt haben, ja, was ist mit den Jungen? Schickt halt mal Junge und jetzt ist dann doch einer da und da kommen auch noch 2, 3 mehr. Und ja, es ist einfach ein gutes Signal, auch dass dann der Linus am Sonntag auf Platz 3 fährt. Das braucht es dann einfach, gerade wenn die große Öffentlichkeit zuschaut. Und das hat dann hoffentlich auch den Super-G vom Vortag ein bisschen vergessen gemacht, dass dann einer da ist, der dann mal so einen geilen Tag und so ein geiles Ergebnis vorweisen kann.
Haben Sie sich ein gutes Rennwochenende ausgesucht, auf jeden Fall für die
Ja.
Top-Ergebnisse. Ja, genau.
Genau.
Perfekt. Ja, jetzt hast du schon angesprochen, den Slalom. Ich würde gerne zu dem jetzt kommen am Sonntag. Der Manuel Feller hat das gewonnen, ja, was mich natürlich als österreichischen Skifan besonders freut. Es war eine coole Geschichte. Er macht das Debakel vom Samstag, das muss man auch sagen, wenn ich jetzt die österreichische Brille auf habe, ein bisschen vergessen. Am Samstag Vincent Griechmeier als 13. der beste Österreicher. Ich glaube, so schlecht war es wirklich noch nie, das Abschneiden bei den Hahnenkammrennen. Ja, höchst emotional dieser Sieg von Manuel Feller. Ich freue mich wahnsinnig. Und meine Frage ist, glaube ich, an dich, hattest du auch ein bisschen Pipi in den Augen oder lässt dich das völlig kalt, diese Geschichte?
Ja, völlig kalt lässt mich jetzt nicht. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich bin ein Riesenfan des ÖSV.
Das ist voll
Nein.
okay.
Nein, aber der Feller ist seit Jahren dabei. Den kenne ich ja schon als 13-, 14-Jähriger, wo ich vor dem Fernseher saß und mir dachte, boah, der Feller ist eigentlich ganz cool. Ein bisschen chaotisch, aber cool. Na, und dann zu sehen, dass er und der Linus, die vor 2 Jahren eigentlich noch die absolute Spitze im Slalom waren, jetzt die letzten ein, 2 Jahre vielleicht ein bisschen Probleme hatten, dass die beide wieder vorne dabei sind, das hat mich gefreut. Natürlich mehr für den Linus, aber
Ja.
na, war schön zu sehen. Und die Slalom-Saison ist ja eh verrückt. Also da ist fast jedes Mal, glaube ich,
Ja.
einen anderen Sieger und immer so eng. Also schön anzuschauen, muss ich auch zugeben. Mit der Abfahrerbrille muss ich das zugeben.
Danke, dass du das sagst. Ja, ich glaube, Paco Rassar hat zwar zwei Rennen gewonnen, aber es ist ja
Ach
jetzt,
so.
glaube ich, die letzten drei Rennen so gewesen, dass das rote Trikot jeweils ausscheidet. Also ja, es geht verdammt eng her. Wir feiern hier den Slalom bei Après-Ski immer extrem. Ja, Linus Strasser, der Dritte. Wie gut kennst du ihn? Er ist eben ein Techniker, du als Speedläufer. Gibt es da einen Kontakt?
Er ist doch ein bisschen älter als ich und da wir als Speedläufer so gut wie nichts mit den Technikern zu tun haben, hatten wir jetzt auch noch nicht so viele Berührungspunkte. Mal im Sommer beim kurzen Trainingslager, mal irgendwo am Gletscher, aber ja,
Ja.
habe jetzt mit ihm wirklich nicht allzu viel zu tun gehabt.
Alles klar, ja. Ja, aber wie du gesagt hast, lustig, dass eigentlich dann genau Strasser-Feller genau beim selben Rennen wieder aufs Podest schaffen, ist cool. Und eine Frage habe ich noch zum Zweitplatzierten. Loic Méard hat da die Halbzeitführung nicht ganz verwandeln können, ist Zweiter geworden. Der ist aber voll da. Und man sagt immer, der ist so ein feiner Techniker. Er fährt ja auch die Super-Gs mit. Wie blickst du auf den? Was macht dann seine Technik auch so fein? Oder was macht ihn zum feinen Skifahrer?
Der hat einfach eine Ruhe in seinem Schwung und eine Stabilität wie wenige. Ich glaube, da gibt es echt nicht viele, die man in diese Schublade stecken kann. Ich glaube, der Alexis Panteiro wäre noch so einer gewesen vor ein paar Jahren. Hab ich gesagt, der fährt einfach schön und ruhig und den kannst fast nicht aus seiner Position rausbringen. Und das ist wirklich beeindruckend, über Jahre einfach so stabil zu fahren. Zwar jetzt oftmals vielleicht nicht so, dass man sagt, der ist bei jedem Rennen der Topfavorit. Aber unterm Strich hat er letztes Jahr die Kugel geholt, glaube ich, im Slalom, gell? Und ist er jetzt wieder da Richtung Olympia, obwohl man am Anfang der Saison dachte, was ist mit dem los? Und das ist einfach beeindruckend und das ist auch ein gutes Vorbild, glaube ich, für viele Junge, dass man sagt, man fährt jetzt nicht so verrückt, wie Feller oder so, sondern man schaut, dass man eine gute Basis hat und sich darüber nach vorne arbeitet.
Die Slalomkugel hat er sich nicht geholt, aber er ist Weltmeister geworden in der
Ah,
Disziplin. Also
genau
ja,
sowas.
genau. Na, coole Insights auch. Genau, ja. Das waren schon herrliche Rennen in Kitzbühel. Jetzt natürlich vielleicht ein bisschen unvorbereitet für dich. Ich möchte natürlich auch noch die Rennen der Frauen erwähnen in Spindlermühle. Am Samstag der Riesenslalom. Sarah Hector hat den gewonnen vor zwei US-Amerikanerinnen, Paula Molzan, Michaela Schifrin. Julia Scheib da leider ausgeschieden. Jetzt muss ich das natürlich sagen. Ich verfolge die, also das klingt falsch. Ich begleite die Julia Scheib journalistisch ein bisschen genauer natürlich. natürlich in dieser Saison, ja. Ein bisschen bitter, dass es da rausgedreht hat, aber sie hat angekündigt, dass Saint Cromontana im Super-G an den Start gehen wird, also darauf freue ich mich schon sehr. Und am Sonntag, ja, Michaela Schifrin den Slalom gewonnen vor Camille Rast, Emma Eicher Dritte geworden, das wird dich besonders freuen, aber Michaela Schifrin hat jetzt schon eben vor den Olympischen Spielen auch die Slalom-Kristallkugel gewonnen. Was sagst du zu ihr? Ich weiß nicht, wie sehr du auch die Rennen der Frauen verfolgen kannst, zeitlich gesehen, aber ja, was ist dir irgendwas aufgefallen an diesem Rennwochenende in Spindlermühle?
Den Riesenslalom habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Ich habe nur in der Früh auf dem Weg nach Kitzbühel habe ich das Interview von der Julia Scheib gehört. Sie wird nichts übers Limit riskieren, weil es geht ja um die Kugel. Auf der Heimfahrt habe ich dann gerade mitbekommen in der Live-Schalte, dass er dann gerade ausgeschieden ist. Da dachte ich mir, das sind manchmal so Geschichten, das ist immer wieder verrückt im Sport. Eigentlich redet man davon, man riskiert es nicht und dann gerade am Ende scheidet man dann vielleicht deswegen dann erst recht aus. Dann habe ich mich eben noch gewundert, Nachrichten im Ö3, Julia Scheib scheidet aus, kein Wort vor Kitzbühel. Aber mir auch noch gewundert, ja. Na, und den Slalom, gestern habe ich den zweiten Durchgang habe ich gesehen. War schön anzuschauen, war auch überrascht, wie viel Tschechen auch vor Ort waren. Also es war wirklich beeindruckend, war ein gutes Event, glaube ich. Und habe mich natürlich gefreut für die Emma. Hoffe, dass die Lena jetzt langsam auch wieder zur alten Stärke zurückfindet Richtung Olympia. Hat sie ja noch ein paar Trainings und ein paar Fahrten vor sich, um da den richtigen Schritt zu machen. Ja, und ansonsten die Michaela Schifrin, da gehen einem, glaube ich, die Superlative aus, weil das ist über diese lange Zeit hinweg so konstant im Slalom zu sein, so viele Siege einzufahren, so viele Kugeln und immer wieder auch den Vorsprung, den sie da ins Ziel bringt, herauszufahren. Das ist einfach nur beeindruckend und braucht man, glaube ich, gar nicht mal mit Superlativen ausschmücken, weil das dem Ganzen eh nicht gerecht werden würde.
Sehr gut, ja. Na, absolut. 1,67 war der Vorsprung auf Rast an diesem Sonntag. Zwei Laufbestzeiten mal wieder. Und ja, völlig verdiente Slalom-Kugelgewinnerin, würde ich sagen. Zum Schluss, lieber Jakob, haben wir immer eine Rubrik. Sie heißt Felix der Woche. Hat auch ein bisschen mit dem Felix Neureuther zu tun, dass die nach dem benannt ist. Aber wir wollen da eine Leistung küren, die vielleicht auch bis jetzt noch nicht vorgekommen ist, die uns irgendwie aufgefallen ist über das ganze Wochenende. Das muss aber nicht immer sportlich sein. Ich gebe dir das Beispiel von der vergangenen Woche. Das war in der vergangenen Woche, habe ich sie an die Wühlmaus vergeben, die in Wengen über die Strecke gelaufen ist. Ja, also es kann auch was komplett Verrücktes sein, aber irgendwas, was mit den Skirennen vielleicht zu tun hat. Ich gebe dir noch ganz kurz Bedenkzeit, falls dir da irgendwas auffällt, irgendwas einfällt, irgendeine besondere Leistung vom Wochenende. Ich sag dir zuerst meine und eben, weil Spindlermühle so zu kurz gekommen ist und generell an so einem Kitzbühel-Wochenende immer der Austragungsort von den Frauenrennen, dann da tut mir immer ein bisschen leid, weil es immer vor allem in Österreich extrem im Schatten steht. Aber ich möchte hier die Sue Piller erwähnen, die mit Nummer 34 auf Platz 6 gefahren ist in Spindlermühle im Riesenslalom und damit auch automatisch ein Olympiaticket gelöst hat für die Schweiz, für das Schweizer Team. Hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen der Felix der Woche von mir an die Sue Piller. Hast du irgendeine Idee, irgendeinen Kandidaten, Kandidatin?
Ich hätte zwei.
Aha, ja.
Und wir sind dann wieder beim Athletenbezug. Das eine ist der Eric Arvidsson,
Amerikaner.
Okay. Ja. Zu dem habe ich eigentlich eine ganz gute Beziehung, mit dem ich auch bei der Besichtigung noch quatscht. Und für den hat es mich sehr gefreut, dass der da auf Platz 19 gefahren ist. Auch mit hoher Startnummer, auch mit einer langen Verletzungshistorie. Er hat gesagt, schade, dass Olympia nicht geklappt hat. Das war wirklich so, dass er sagt, das war fast aussichtslos, aber er hat es probiert, weil der kam auch aus der Verletzung. Aber da jetzt in Kitzbühel auf Platz 19 zu fahren, ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Geschichte. Und das andere ist die Fabi Dorigo, die Riesenslalom ob sie Laufbestzeit hatte, ich glaube nicht, aber sie ist eine unglaublich gute Zeit im zweiten Durchgang gefahren und hat sie von Platz 30 auf Platz 17, glaube ich, vorgefahren. Und
sehr gut. Das
sollte man, glaube ich, auch mal honorieren. Vielleicht hören ein paar Deutsche zu, die das dann mitbekommen und dann ist das Bild doch auch wieder ein bisschen positiver.
Auf jeden Fall, hey, das gefällt mir sehr gut, gleich zwei, herrlich, sehr, sehr gut gemacht, sehr gut bestanden, diese Übung, Felix der Woche, gefällt mir sehr gut, ja. Cool, Jakob, vielen Dank, das war sehr cool, dass du da dabei warst, war sehr guter Insight, hat mir sehr getaugt. Jetzt natürlich noch eine letzte Frage, wie schaut, okay, deinen Tag kennen wir jetzt schon, du gehst heute noch Skifahren, wie schauen die kommenden Tage, die kommenden Wochen aus bei dir?
Ich werde jetzt einfach versuchen, Stück für Stück Richtung Rennlauf wieder zu kommen. Wie der Weg dann genau ausschaut, kann man nicht sagen. Man muss immer von Tag zu Tag, von Woche zu Woche ein bisschen denken. Aber wenn jetzt langsam mal einen Riesenslalom-Aufbau, glaube ich, machen. Und mein Ziel wäre dann irgendwie noch Richtung Garmisch-Weltcup, dass ich da vielleicht, also das wäre, wahrscheinlich wird da kein Trainer mitgehen der Welt, aber so ein bisschen Vorläufer, Kamerafahrt, irgendwas habe ich da im Hinterkopf. Wäre cool, wenn ich das schaffe. Aber natürlich mache ich mich jetzt nicht daran fest, sondern schaue, dass ich Richtung Ende der Saison dann langsam Richtung Super-G-Abfahrt komme und alles, was davor schon passiert, wäre ein Bonus. Und
Sehr gut,
freue
ja.
mich drauf.
Abfahrt am 28. Februar, Super-G am 1. März in Garmisch. Okay, sehr gut, ja. Dabei wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute auf deinem weiteren Weg. Auf jeden Fall zurück und schön, dass du den Spaß am Skisport nach wie vor voll lebst. Ja, herrlich. War sehr cool. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis: Es gibt natürlich die Night Races in Schladming schon am Dienstagabend, der Riesenslalom, am Mittwochabend der klassische Slalom und dann geht's nach Crans-Montana. Ja, das wird ein sicher emotionales Wochenende. Abfahrt der Frauen am Freitag, Super-G der Frauen am Samstag und dann noch eine Abfahrt der Männer am Sonntag. Jakob, vielen lieben Dank. Danke, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Alles Gute dir.
Ja, vielen Dank. Danke fürs Gespräch. War cool. Und dann allen Zuhörern eine schöne Olympiazeit. Schaut's die Wettbewerbe. Wird, glaube ich, cool.
Genau, ja, auf jeden Fall. Wir schauen uns die Rennen natürlich alle an und werden uns dann nächste Woche wieder melden, hoffentlich der Tobias und ich. Schauen wir, wie sich's ausgeht. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis dahin, macht's es gut. Servus.